Weihnachten ein Fest der Kinder, vor allem wenn es um die Geschenke geht. Was und wie viel sind uns die Kinder wert? Das fragen wir in der nächsten halben Stunde. Was brauchen sie, wie geht es ihnen und wieso haben sie in BESCO so viel zu sagen? Zunächst aber geht es, wie es sich am Heiligabend gehört, um Kinderwünsche und welche davon die Eltern erfüllen. Sigrid Hoff hat nachgefragt.
Emma wohnt in Blankenfelde, südöstlich von Berlin. Sie besucht die zweite Klasse und hat ihren Wunschzettel in diesem Jahr schon selber geschrieben. Ihr sehnlichster Wunsch?
Einen großen Pferdestall, weil ich habe Schleichpferde und einen Stall und so eine kleine Box, aber das reicht nicht für meine ganzen Pferde und für die Fohlen. Deswegen wünsche ich mir noch so einen großen Reitstall.
Das Thema Geschenke ist für sie um diese Jahreszeit allgegenwärtig. Kurz vor Weihnachten feiert Emma auch noch Geburtstag. Für die Eltern ist die richtige Gewichtung immer wieder eine Herausforderung. Mutter Claudia Schienauer geht gut vorbereitet in die Weihnachtszeit. Die Wünsche der jüngeren Tochter, die erst 3 Jahre alt ist, sind noch überschaubar. Bei der fast 8-jährigen Großen muss sie mit Erwartungen rechnen, die sie als Eltern nicht immer erfüllen wollen.
Die Kinder haben natürlich ganz klare Vorstellungen, was sie sich wünschen. Ja, meine Freundin hat das und das und das möchte ich auch unbedingt. Entspricht nicht immer so dem, was ich als Elternteil schenken möchte. Da versucht man einen Mittelweg zu finden.
Und natürlich spielen auch die Kosten eine Rolle.
Also wenn es Sachen sind, die sie auch brauchen, dann bezahle ich auch gerne mal ein bisschen mehr. Ich versuche da schon auch ein bisschen gleichmäßig bei beiden Kindern das zu machen. Je nachdem, was es ist, ist Spielzeug schon echt teuer.
Die Geschwister Fajana und Damir aus Oberschöneweide sind ebenfalls schon sehr gespannt auf das Weihnachtsfest. Auf der Wunschliste des 7-jährigen Damir.
Ich würde mir so ein Boot wünschen, das mit Fernbedienung auf dem Wasser fahren könnte und Star Wars Lego und halt noch ganz viele anderen Lego, weil ich halt Lego bauen sehr mag. Mein Freund Adrian, da baut sein Papa ganz viel halt Lego, hat ganz viele Raumschiffe und dann wollte ich halt auch Star Wars Lego haben.
Fajana, 9 Jahre alt, ist in der 4. Klasse. Sie hat in diesem Jahr keine großen Wünsche. Im vergangenen Jahr bekam sie immerhin eine Smartwatch.
Da hatte ich auch schon so eine Ahnung, dass ich die bekomme. Weil meine Mama hat gesagt, dann kann ich auch mit meinen Freunden mich öfter treffen, weil ich sie dann anrufen kann.
Mitunter gibt es zwar auch Enttäuschungen, wenn Wünsche nicht erfüllt werden, aber die 9-Jährige weiß.
Wenn ich mir was ganz doll wünsche, dann meist bekomme ich das auch wirklich. Wenn ich das mal nicht bekomme, dann, ich habe es mir auch nur gewünscht. Also wünschen, da kann man ja nicht festlegen, dass man es bekommt.
Für die meisten Eltern ist die Auswahl der richtigen Geschenke ein Balanceakt zwischen Kinderwünschen und ihrem Preis. Fajana und Damir mit ihren 7 und 9 Jahren sind noch zu jung, um Vorstellungen vom Wert eines Geschenks zu besitzen, sagt ihre Mutter Mareike Leier.
Ich glaube doch, was irgendwie einfach von der Dimension her groß ist, scheint irgendwie auch was eben Großes zu sein. Also ich glaube, es geht eher in die Richtung. So richtig ein Gefühl dafür haben sie noch nicht. Also sie können sich schon auch vorstellen, warum kann ich nicht jeder irgendwie so ein Tablet kriegen.
Die eigentliche Funktion des Schenkens tritt heute häufig hinter den Wert eines Geschenks zurück, findet sie. Die Kulturwissenschaftlerin hat über das Thema Gastfreundschaft promoviert, bei dem es auch um Geschenke geht.
Es gibt ja so das Ideal, dass man eigentlich, wenn man schenkt, das in dem Moment, in dem man schenkt, auch wieder vergessen sollte. Das ist die echte Gabe, das echte Geschenk, in dem man wirklich demjenigen eine Freude machen möchte und nicht darüber nachdenkt, dass man gerade schenkt und dass dahinter natürlich auch ein Wert liegt. Das Geschenk ist ja nicht nur ja, so das kleine Mitbringsel, sondern es ist ja auch einfach das Geben an sich.
Mareike Leier und ihr Mann wählen die Geschenke für ihre Kinder sehr bewusst aus, wollen sie nicht überhäufen. Prvoje Brilcic kommt aus Kroatien. Auch wenn die Realität dort heute ähnlich sein mag wie in Deutschland, hat er ganz andere Kindheitserinnerungen.
Das war 80er Jahre, Ende von Sozialismus. Ein Geschenk pro Kind, ein Fußball oder ein Buch oder ein Spielzeug. Das war's eigentlich. Dann gibt es keine Enttäuschungen.
In Deutschland beobachtet er, dass Kinder von vielen Geschenken schnell überfordert sind.
Zu viel, zu häufig. Dann auch die Wertschätzung von Kindern, ich glaube, ist viel, viel geringer geworden. Eigentlich dann ist das die Hauptrolle oder Funktion von Geschenk auch ein bisschen oder viel verloren.
Dieses Problem trifft die Kinder und Jugendlichen im Kinderheim Sonnenhof eher nicht. Die 1906 gegründete evangelische Einrichtung in Spandau betreut Kinder aus Familien in Not. Sie leben hier in familienanalogen Wohngruppen. Es gibt auch eine Jugend-WG. Der Kontakt zu den Herkunftsfamilien ist häufig unregelmäßig, mitunter fehlt er ganz. Cleo Mattis, Koordinatorin und Mitarbeiterin in der pädagogischen Leitung.
Wenn man zu Hause mit der Familie feiert und vielleicht noch zwei, drei Tanten, Opa, Onkel, Oma, alle bringen irgendwelche Geschenke mit. Und das haben die Kinder und Jugendlichen bei uns hier in der Mehrzahl zumindest nicht. Und dann trotzdem von verschiedenen Stellen Geschenke zu bekommen und zu merken, dass Menschen an einen denken, das ist total wertvoll.
Ihr Kollege Marc Schmogrow ist Psychologe und Betreuer im Sonnenhof. Weihnachten, auch das Verfassen von Wunschzetteln, ist in allen Gruppen unabhängig vom Alter wichtig.
Ich habe gestern einfach mal einen 15-Jährigen, einen 16-Jährigen und eine 17-Jährige gefragt. Die haben sich halt nur gewünscht, sowas wie ein Stifteset oder Weihnachtssocken oder ein Playstation-Spiel. Der eine sagte gerne Konzertkarten für Capital Bra. Der ist anscheinend gerade ganz angesagt. Die meisten Kinder haben das schon mitbekommen, dass Mama und Papa sich halt nicht so viel leisten können. Und die setzen dann aber auch nicht diese hohen Erwartungen an die Eltern. Die freuen sich dann schon über die kleinsten Sachen, weil sie wissen, die Eltern mussten daraufhin sparen.
In Gesprächen versuchen die Betreuer gemeinsam mit den Jugendlichen herauszufinden, ob hinter dem Wunsch nicht ein anderes Problem steckt. Cleo Mattis betont.
Es ist natürlich teilweise schwierig, wenn das Grundbedürfnis eigentlich ein intensiverer Kontakt zu den Kindeseltern wäre und es aber aus irgendwelchen Gründen nicht umsetzbar ist. Und dann tritt natürlich irgendein Objekt dafür dann an die Stelle, wo eigentlich der Kontakt zu den Eltern intensiviert werden müsste. Ob das dann das teure Handy ist oder der teure Schuh, das spielt gar nicht mehr so eine Rolle. Und dann ist es schon eine Aufgabe, eben mit den Kindern und Jugendlichen rauszuarbeiten. Das würde nicht wirklich helfen, das Bedürfnis zu erfüllen.
Am Ende ist die Erfüllung eines Markenwunsches für die Betreuer im evangelischen Kinderheim Sonnenhof nicht die größte Herausforderung am Heiligen Abend.
Ich glaube tatsächlich, dass das Thema Herkunftsfamilie mit Weihnachten untrennbar verbunden ist. Und dass schon Sorge ist, dass an Heiligabend, um Heiligabend rum, um die Feiertage, kein Kontakt zur Herkunftsfamilie hergestellt werden kann, weil die entweder nicht erreichbar sind oder Termine nicht einhalten.
Weihnachten, man kriegt es auch überall mit im Fernsehen, in der Schule. Weihnachten heißt immer Familie, Familie. Wenn alle anderen erzählen, ja, meine Mama, mein Papa und man selbst dann, ich habe gar keinen Kontakt zu meinen Eltern, dann spielt das natürlich immer schon eine Rolle und ist dann emotional immer so eine Zeit, wo wir dann halt gucken müssen, dass wir die Kinder aufgefangen bekommen. Aber das hat bisher immer gut funktioniert.
Und so wünscht auch die 8-jährige Emma aus Blankenfelde allen Kindern auf dieser Welt,
dass sie Spaß haben und ein tolles Weihnachten haben und viele Geschenke kriegen und schön mit der Familie feiern können. Fröhliche Weihnachten!
Kinder und ihre Weihnachtswünsche. Sigrid Hoff hat sich umgehört. Jährlich werden die durchschnittlichen Ausgaben für Weihnachtsgeschenke in Deutschland hochgerechnet. Wenn es danach geht, ist die Kinderwelt in Ordnung. Doch da gibt es ja noch andere Kriterien. Das Kinderhilfswerk UNICEF Deutschland hat ermittelt, wie es den Kindern geht, finanziell und psychisch. Der UNICEF-Kinderrechtsexperte Sebastian Sedelmeier hatte ein paar Forderungen und Vorschläge. Ich habe mit ihm über arme und reiche Kinder und ihre Rechte gesprochen. Herr Sedelmeier, in diesen Tagen werden Kinder in Deutschland wieder mit Geschenken überhäuft. Über 150 Euro pro Kind geben Eltern durchschnittlich zu Weihnachten aus und dazu bekommen sie oft noch Geschenke von Großeltern oder von anderen Verwandten oder Freunden. Den Kindern scheint es ja ziemlich gut hier zu gehen, oder?
Ich denke, das ist doch eine schöne Nachricht, dass es wirklich den meisten Kindern in Deutschland relativ gut geht. Wir beschäftigen uns natürlich auch damit, dass es Familien und Kinder gibt, die eben das nicht bekommen und nicht haben. Aber erstmal ist es doch eine tolle Nachricht.
Sie sagen, es trifft nicht auf alle Familien zu. Gibt es denn viele Familien, die sich das nicht leisten können?
Es gibt in Deutschland eigentlich im Vergleich zu anderen hochentwickelten Industrieländern relativ wenige Familien, die wirklich in Armut leben müssen. Aber es gibt sie eben. Wir sehen in den letzten Jahren immer so ungefähr ein Niveau von 15%.
Wenn Sie von Kinderarmut sprechen, wie muss man sich das dann vorstellen? Was fehlt dann diesen Familien oder diesen Kindern ganz konkret?
Zum einen wird gemessen die relative Kinderarmut. Das heißt, man kann sich weniger leisten als der Durchschnitt der Bevölkerung. Zum anderen wird aber auch gemessen wirklich die Entbehrung von Dingen wie warme Mahlzeit. Kann ich Freunde zu mir nach Hause einladen? Kann ich einen Geburtstag feiern? Es gibt in Deutschland etwa 1 Million Kinder, die in dauerhafter Armut leben. Es gibt auch 800.000 Kinder, die gewisse Entbehrungen haben, wie zum Beispiel keine warme Wohnung oder kein zweites Paar Schuhe. Es gibt auch in Berlin ganze Klassenverbände, die quasi jede Ferien in Urlaub fahren können, während ein paar Kilometer weiter die Kinder in der anderen Klasse vielleicht noch nie aus ihrem Kiez draußen waren. Jedes siebte Kind in Deutschland, das haben wir in einer aktuellen Studie gemessen, macht sich andauernd Sorgen, dass das Geld in der Familie nicht reichen könnte. Das belastet natürlich ungemein. Und diese Belastungen führen überproportional häufig zu gesundheitlichen Schwierigkeiten, gerade auch zu mentalen gesundheitlichen Schwierigkeiten.
Was brauchen Kinder eigentlich, um gut aufzuwachsen? Da geht es ja nicht nur um Geld, das ist nicht nur eine finanzielle Frage, oder?
Wir messen bei UNICEF immer verschiedene Dimensionen des kindlichen Wohlbefindens. Dazu gehört der materielle Wohlstand, dazu gehören aber auch Faktoren wie Bildung oder eben Gesundheit. Dazu gehören auch die subjektiven Einschätzungen. Habe ich Freunde? Fühle ich mich wohl mit meinen Eltern? Das sind so Fragen, die dort auch gestellt werden und die natürlich ganz, ganz wichtig sind, auch eben für ein gutes Aufwachsen von Kindern.
Was macht das denn mit Kindern eigentlich, wenn Kinder in, ich sag mal, weniger gefestigten Familien oder auch in armen Familien aufwachsen? Was bedeutet das für ihre Entwicklung oder für ihre Psyche?
Die Kindheit ist ja die Phase, in der sich letztlich ganz viel fürs Leben entscheidet. Die ersten 1000 Tage sind prägend für den Rest. Und wenn in dieser Phase, in dieser labilen Phase, wenig Ressourcen da sind, vielleicht auch wenig Ansprache, das ist zum Beispiel sehr, sehr wichtig für die kognitive Entwicklung, wie viel sprechen Kinder mit ihren Eltern oder umgekehrt, wie viel Reize bekommen sie, dann kann das später tatsächlich auch zu einem schlechteren Schulabschneiden, zu einem mehr gesundheitlichen und auch psychischen Problemen führen. Das ist tatsächlich messbar.
Diese Unterstützung, die Sie brauchen, diese ist ja eigentlich festgelegt in der UN-Kinderrechtskonvention. Ja, da sind wir beim Thema Kinderrechte. Die gibt es ja. Da gehört Bildung zu, das hatten Sie erst schon gesagt. Was gehört noch zu diesen Kinderrechten?
Die Kinderrechtskonvention teilt sich im Prinzip in drei große Bestandteile. Das ist zum einen der Schutz vor körperlicher Gewalt beispielsweise. Dann ist es die Förderung von Kindern, da gehört Bildung dann dazu. Und es ist die Beteiligung von Kindern. Und dann steht in der Kinderrechtskonvention noch, dass diese Kinderrechte mit Vorrang berücksichtigt werden sollen von den Staaten und für alle Kinder gleich sind.
Zu diesen Rechten gehört auch freie Meinungsäußerung, Gewissens-, Religionsfreiheit, auch Versammlungsfreiheit. Das sind ja eigentlich alles Rechte, die auch bei uns im Grundgesetz stehen und die eigentlich dann ja auch für die Kinder gelten. Wozu braucht es dann noch extra Kinderrechte eigentlich?
Die Kinderrechte sind aufgeschrieben worden, weil, wie man so schön sagt, Kinder keine kleinen Erwachsenen sind. Was bedeutet das jetzt? Sie sind eben besonders schutzbedürftig, können von sich aus nicht alle Rechte geltend machen, so wie es bei Erwachsenen in der Regel der Fall ist. Und der andere Punkt ist, dass die Kinderrechte auch nochmal als Signal formuliert worden sind, dass Kinder eben unterstützt werden müssen in der Ausübung ihrer Rechte.
Jetzt haben wir lange darüber gesprochen, wo es noch hapert. Es gibt aber doch bestimmt auch eine gewisse Entwicklung, ne? Also ich habe schon den Eindruck, dass doch mehr und mehr Kinder in den Blick genommen werden. Gibt es denn sowas wie positive Entwicklungen, Best-Practice-Beispiele oder sowas, was Sie beobachten können?
Auf jeden Fall. Also ich denke, dass sich das Bewusstsein für die Kinderrechte in den gut 30 Jahren, seitdem es die Kinderrechtskonvention gibt, nochmal ganz stark verstärkt und verbessert hat, auch in Deutschland. Es gibt beispielsweise viele Kommunen, die sich auf den Weg gemacht haben und sich selbst verpflichtet haben, die Kinderrechte einzuhalten. Schulen, die die Kinderrechte in den Mittelpunkt gestellt haben in den letzten Jahren, berichten davon, dass sich das Schulklima stark verbessert hat, dass weniger Mobbing auftritt, weniger Gewalt unter den Schülern, dass man sich Zeit nimmt, um Konflikte auszuhandeln und dass die Kinder eben ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass sie selber Rechte haben, aber dass eben auch die Mitschülerinnen und Mitschüler Rechte haben. Und das ist ja auch das Wesentliche beim Lernen dieser Rechte. Es sind nicht nur meine, sondern es sind auch die Rechte des anderen und die muss ich respektieren.
Können Sie mal ein Beispiel nennen, wie so ein Schulunterricht oder so eine Schule dann aussieht? Was machen die anders als konventionelle Schulen?
In diesen Schulen wird die ganze Schulgemeinschaft zusammengetrommelt sozusagen und in einem Prozess der Schulentwicklung geschaut, was läuft jetzt eigentlich an unserer Schule gut und was läuft noch nicht so gut. Und zwar in Bezug auf die Kinderrechte. Also fühlen sich die Kinder hier wirklich ausreichend sicher? Wie steht es mit den Toiletten? Das ist ein Dauerthema an Schulen. Wie steht es mit dem Schulessen? Wie steht es mit unserem Miteinander? Und dann wird ausgehandelt, welche Verbesserungen zu treffen sind. Ich habe beispielsweise vor kurzem in Niedersachsen eine Schule besucht. Da war die Toilette aus meiner Anschauung ganz in Ordnung, weiß gekachelt. Aber die Kinder fanden die ganz furchtbar und haben beschlossen, dass da Graffiti draufkommt. Mit Garfield und anderen schönen Bildern. Und jetzt fühlen sie sich wohler und gehen gerne auf die Toilette. Andere Beispiele von kaputten Toiletten zeigen, dass Kinder in der Schule ausharren mit Bauchschmerzen, sich nicht richtig konzentrieren können, weil sie Angst haben, zur Toilette zu gehen. Ich denke, das sind ja Beispiele, wo vielleicht Behörden, sagen wir mal, der Blick von Erwachsenen ganz anders ist als der Blick von Kindern. Deswegen ist es extrem wichtig, diesen Blick aufzunehmen und dann daran zu arbeiten.
In allen Bereichen, nicht nur in der Schule. Ja. Und wie blicken Sie jetzt so in die nähere Zukunft? Glauben Sie, dass sich da was zum Guten bewegt oder sehen Sie angesichts von finanziellen Diskussionen und sonst wie eher pessimistisch in die nähere Zukunft?
Ich schaue eigentlich eher optimistisch in die Zukunft. Es gibt viele gute Ansätze, gerade auch benachteiligte Kinder stärker zu aktivieren. Ich war gerade in Neukölln vor einigen Wochen, wo der erste Talentscout an einer Schule, beziehungsweise eigentlich für mehrere Schulen, seine Arbeit begonnen hat und dafür sorgt, dass Kinder, die im Elternhaus vielleicht nicht so viel Unterstützung haben, dass die informiert werden darüber, welche schulischen und beruflichen Möglichkeiten sie eigentlich haben. Da waren Beispiele von Abiturienten, die ein Stipendium erhalten haben, obwohl sie selber vielleicht gar nicht darauf gekommen wären. Das sind ganz, ganz tolle Ansätze und davon gibt es sehr, sehr viele in Deutschland. Ich glaube, es ist wichtig, die Schätze auch zu heben, sie dauerhaft zu finanzieren und dann eben auch voneinander zu lernen.
Und was hat die gesamte Gesellschaft davon oder haben da nur die Kinder und Jugendlichen was davon?
Ich denke, eine Gesellschaft, die auf ihre Kinder schaut, ist eine Gesellschaft, die auch auf sich selbst schaut. Wie Kinder in einem Land aufwachsen, entscheidet ja darüber, wie es sich entwickelt und ihre Menschlichkeit. Und daran sollten wir gemeinsam arbeiten.
Der Kinderrechtsexperte Sebastian Sedelmeier von UNICEF Deutschland. Von einem Positivbeispiel haben wir eben gehört, einer UNICEF-Schule, in der die Kinder viel Mitbestimmungsrechte haben. Jetzt gucken wir nach Beeskow im ostbrandenburgischen Oder-Spree-Kreis. Hier sind von den etwa 8000 Einwohnern 1000 Kinder. Beeskow hat sich auf die Fahne geschrieben und arbeitet seit 3 Jahren konsequent daran, Kinderrechte in Politik, Verwaltung und im öffentlichen Leben zu verankern. Dafür hat Beeskow das UNICEF-Siegel Kinderfreundliche Gemeinde bekommen. Eva Kirchner war in der Vorweihnachtszeit da und hat sich erklären lassen, was Beeskow besser macht als andere Kommunen.
Auf dem historischen Beeskower Marktplatz herrscht an diesem Nachmittag Weihnachtsstimmung. Während es langsam dunkel wird, versammeln sich um den riesigen, geschmückten Tannenbaum etwa 150 Kinder mit ihren Eltern. Es ist der Start zum alljährlichen Nikolausumzug. Ungeduldig warten die kleinen Beeskower mit ihren Laternen, dass es endlich losgeht.
Meine Laterne leuchtet und jetzt will ich sehen.
Weil ich immer gerne zu Umzüge gehe.
Weil das so eine Riesenschlange denn immer ist.
finde ich irgendwie voll cool.
Auch die Beskoerin Christine Klinkert findet dieses Angebot für Kinder sehr gut. Mit ihren beiden Söhnen nimmt sie am traditionellen Nikolausumzug teil.
Weil ich finde, es wird viel zu wenig für Kinder gemacht. Da finde ich schön, dass die Stadt Beskow sich engagiert und jetzt mehr für Kinder macht und mit Kindern.
Im Anschluss an den Umzug findet der erste Kinderweihnachtsmarkt statt. Mit Bastelangeboten, Kinderpunsch und Popcornmaschine. Eine Idee, die die Kinder selbst hatten, erzählt Caroline Ring, Koordinatorin für die kinderfreundliche Kommune Beskow.
Letztes Jahr war eben das Tenor von vielen Kindern, Mensch, da war gar nicht so viel für Kinder und Jugendliche bei dem Weihnachtsmarkt. Und so ist die Idee entstanden, dann lass doch einen eigenen Weihnachtsmarkt machen.
Solche Ideen, aber auch Probleme werden regelmäßig beim Format Pizza und Politik besprochen. Seit gut 2,5 Jahren treffen sich Kinder und Jugendliche dazu einmal im Monat in der Stadtbibliothek. Dort besprechen sie bei Pizza und ihrem Lieblingsgetränk die für sie wichtigen Themen. Regelmäßig dabei sind auch Josephine, Emma und Pamela, die es sehr wichtig finden, dass auch ihre Meinung gefragt ist.
Es ist im Prinzip der Ort, wo ich auch direkt die Möglichkeit habe, zusammen mit anderen Jugendlichen und Kindern was zu verändern, was zu bewegen.
Ich finde, dass ganz viele Sachen von Kindern anders gesehen werden als von Erwachsenen.
Und dass jede Meinung und jede Stimme dann ernst genommen wird.
Wie zum Beispiel bei der Planung des Weihnachtsmarktes. Auch da wurden die Kinder gefragt, was sie sich für Stände und Angebote wünschen. Oder ein ganz aktuelles Projekt, die essbare Stadt Beskow, erzählt die 14-jährige Pamela.
Im Prinzip haben wir uns überlegt, dass man Obststräucher, Obstbäume öffentlich in der Stadt anpflanzen kann. Und dann kann sich im Prinzip daran jeder bedienen. Also dann wäre das regional, das Obst, dann müsste man das nicht in der Kaufhalle kaufen aus weiß ich nicht woher. Und ich denke, in der Richtung könnte man noch was bewegen.
Was die Kinder und Jugendlichen bei Pizza und Politik besprechen, wird dann an die Rathausmitarbeiter und an die Stadtverordnetenversammlung weitergeleitet. So sollen die Kinder bei möglichst vielen Entscheidungen einbezogen werden. Dazu wurde ein Aktionsplan mit 20 Maßnahmen erarbeitet. Darin steht unter anderem, dass die Kinder in den Schulen über Kinderrechte informiert werden, dass eine Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche in der Stadt fest verankert wird und dass ein Leitfaden für städtisches Handeln erarbeitet wird. Eine Art Handbuch für die Rathausmitarbeiter, in dem steht, bei welchen Vorhaben Kinder und Jugendliche einbezogen werden müssen, berichtet Steffen Schulze, Beskows Kämmerer und von Anfang an Mitglied in der städtischen Projektgruppe Kinderfreundliche Kommune.
Es ist der Plan, es haben die Stadtverordneten uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir es zu tun haben. Es ist für die Beskower Kinder und das ist wichtig für uns.
Unterstützt wird die Stadt dabei durch das UNICEF-Programm Kinderfreundliche Kommune. Das gibt den Fahrplan vor. Der gibt an, dass Kinder in der Stadtplanung und Gemeindeentwicklung beteiligt werden müssen und dass das Kindeswohl stets Vorrang hat. Das beinhaltet unter anderem den Schutz vor Gewalt, die Schaffung sicherer Räume und vieler Bewegungsspiel- und Freizeitmöglichkeiten. Und ganz wichtig, die gesamte Stadt muss sich daran beteiligen, nicht nur die Kinder und Jugendlichen, sondern auch die Erwachsenen, weiß die Koordinatorin für die kinderfreundliche Kommune, Caroline Ring.
Da, wo Kinderfreundlichkeit gelebt wird, verbessert sich die Lebensqualität für alle Generationen. Und deshalb ist es so entscheidend zu verstehen, dass das halt nicht nur ein kleines Projekt ist, was wir hier mal machen, sondern das kann eine ganze Stadt positiv beeinflussen.
Die Stadt bemüht sich, dort, wo es geht, auf die Bedürfnisse der jungen Einwohner einzugehen und sie in die Stadtpolitik mit einzubeziehen. Zum Beispiel bei der Vergabe des Bürgerbudgets. 30.000 Euro stehen dafür jährlich zur Verfügung und allein die Kinder und Jugendlichen entscheiden darüber, welche Projekte umgesetzt werden. Das ist deutschlandweit einmalig, erzählt die SPD-Stadtverordnete Rosemarie Jurisch.
Ich finde das deshalb so gut, weil sie da auch im Sinne von Demokratie lernen und das machen die. Und das ist doch ein Lernprozess, den sie da durchmachen.
Eines dieser Bürgerbudgetprojekte ist ein riesiger Buddelkasten, der seit 2 Jahren im Sommer auf dem Marktplatz aufgestellt wird. Eine Idee, für die sich auch die 17-jährige Emma Charlotte eingesetzt hat.
Ich finde auch, der Marktplatz lebt dadurch mehr. Es ist wundervoll für Kinder, weil nebenan der Eisladen ist. Man kann sich mit dem Eis in den Sand setzen und die Füße im Sand haben. Also ich finde schon. Aber nicht nur für Kleine, sondern halt auch für Große.
Eine Entwicklung, die zeigt, In Beskow haben die Kinder eine ganze Menge Mitspracherechte und sie werden auch gehört, ist die 14-jährige Pamela überzeugt.
Wenn wir Projekte ins Leben rufen möchten, wenn wir so Wünsche und Ideen haben, dann wird daran auch gearbeitet, dass das umgesetzt wird, beziehungsweise es wird besprochen, geht das überhaupt, geht das nicht. Ich glaube, wir werden schon jetzt mehr gehört.
Die kinderfreundliche Kommune Beskow im brandenburgischen Oder-Spree-Kreis. Eva Kirchner war dort.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.